Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus
Gelsenkirchen. Und mal wieder ist das falsch, weil wir gar nicht in Gelsenkirchen sind, sondern in Oberhausen. Und konkret sitzen wir, unsere Gästin sagt es schon. Konkreterweise muss ich sagen, Oberhausen stärkt gerade.
Ist wahrscheinlich, also ist wie überall im Ruhrgebiet, das ist alle nicht dasselbe.
Das ist richtig, ja. Das können wir, das schiebe ich jetzt mal kurz vorweg. Als ich damals ins Ruhrgebiet gezogen bin, nach Gelsenkirchen-Resse, da durfte ich mir also lang und breit erklären lassen, dass wenn man von Resse aus in den Süden Gelsenkirchens fährt, dann fährt man nach Gelsenkirchen, weil Resse sich nämlich zu Buhr zählt und nicht Teil von Gelsenkirchen ist. Auch wenn einem alle politischen Landkarten was anderes erzählen. In Oberhausen ist das ähnlich. Wir sind also in Stärkrade. Wir sind in einem ganz zauberhaften Wohnzimmer und uns gegenüber sitzt Angelika. Hallo Angelika.
Hallo Marc, hallo Florian.
So, warum haben wir dich denn heute hier?
Beziehungsweise haben wir uns bei dir eingeladen.
Das ist richtig.
Das ist.
Ach, so Heimspiele sind doch was Gutes.
In der Tat.
Denn sonst gehe ich ja eher zu anderen. Jetzt dürft ihr mal kommen.
Das ist gut.
Ganz genau.
Da sind wir schon direkt mittendrin. Du gehst zu anderen. Mhm. Und zwar mit Absicht.
Ja.
Und zwar immer wieder mit Absicht. Wir sind heute bei dir, weil wir wollen ja so ein bisschen auch immer mal wieder darstellen, ja, was weiß ich nicht, was Kirche, was Seelsorge so macht und was Menschen, die in Kirche arbeiten, hauptberuflich so Verschiedenes machen. Da hatten wir schon Professoren und da hatten wir schon, was haben wir noch, genau, das Exerzitienreferat, da waren wir schon zweimal zu Besuch. Heute sind wir bei dir zu Besuch, weil du einen höchst spannenden und extrem wichtigen Job tust. Die Angelika ist nämlich Krankenhausseelsorgerin und das ist das Thema der heutigen Sendung. Wir reden über Krankenhausseelsorge und freuen uns riesig, dass du hier bei uns bist, dich dem ganzen technischen Wust aussetzt, beziehungsweise wir bei dir sein dürfen und wir mit dir ins Gespräch kommen können.
Gerne.
Über was das so ist.
Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen was zu deiner Person sagen. Was du machst, wissen wir jetzt schon, aber vielleicht irgendwie noch, was du so grundsätzlich gerne irgendwie erzählen möchtest.
Ja, ich bin jetzt fast 63 Jahre. Davon war ich oder bin ich jetzt seit 31 Jahren, also mehr als fast die Hälfte meines Lebens als Krankenhausseelsorgerin und habe damals nach dem Studium begonnen, zunächst in der Jugendarbeit in Bottrop, war da Jugendpflegerin, Stadtjugendreferentin und als dann so die Frage war, wie geht's weiter, weil ich gespürt habe, da muss eine Veränderung kommen, kam die Anfrage aus einer Ecke, wo ich es überhaupt nicht erwartet hat, dass nämlich der damalige Seelsorgsamtsleiter meinte, also wir könnten uns vorstellen, dass Sie in die Krankenhausseelsorge gehen.
Hm. Erzähl ruhig weiter. Entschuldigung, ich wollte einfach nur machen.
Genau so. Ich war dann auch erstmal sprachlos, weil ich damit vorher nie etwas zu tun hatte. Mhm. Und so von der Jugendarbeit in die Krankenhausseelsorge, ja, und das sollte ja auch dann die Uniklinik, die Kinderklinik, sie sind doch Umgang mit Kindern und Jugendlichen gewohnt. Und meine Idee war, ja, Jugendarbeit war ganz oft, ich habe junge Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die frisch im Beruf waren, ans Laufen gekriegt und als die fit waren im Beruf nach 2, 2,5 Jahren, dann haben sie gesagt, so jetzt muss ich mich mal verändern und ich fing wieder von vorne an und habe das mehr als so eine Einbahnstraße gesehen und meine Idee war, Krankenhausseelsorge in der Begegnung mit Menschen, die so ganz andere Fragen zurzeit in ihrem Leben haben, ist was Dialogisches. Egal, ob das jetzt Kinder oder Erwachsene sind. Und habe gesagt, das probiere ich. Und das war so, lieber auf den ersten Blick. Und das ist es der erste Blick ist, ich sag, ja, lange ist schon die Silberhochzeit vorbei. Und es ist weiter so geblieben, dass ich gemerkt habe, diese Begegnung mit so Menschen, die eine besondere Lebenssituation haben und die mich einladen zu sich, denn das ist es ja, wenn ich in ein Patientenzimmer komme, und wir miteinander ins Gespräch kommen, worüber auch immer. Mhm. Ja, und das hat mich nicht mehr losgelassen.
Das klingt wirklich verliebt.
Ja, bin ich immer noch.
Ihr könnt das von zu Hause aus nicht sehen, aber möglicherweise hören. Ich finde, man kann das in deiner Stimme hören. Aber Angelika hat gerade so ein Glitzern in den Augen. Das ist sehr, sehr spannend.
Ja, ist so.
Wir haben uns überlegt, wir machen mal so einen kleinen Ritt durch die Krankenhausseelsorge als solcher. Es gibt ja noch einen zweiten Grund tatsächlich, warum wir heute hier sind. Also wir haben uns gesagt, wir nutzen das hier, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
Und verbinden das Angenehme mit dem Angenehmen.
Genau, nämlich Beruf mit eben dieser wunderschönen Folge. Denn du wirst diesen Job ja jetzt wann beenden, offiziell?
Am 31. August diesen Jahres gehe ich in die passive Zeit der Altersteilzeit. Mhm,
genau, das heißt also so der Beginn.
Der Anderszeit.
Der Anderszeit, nennen wir es mal so. Und das ist ja quasi ein wirklich perfekter Moment, um einfach mal einen Blick zurückzuwerfen und mal zu schauen, wie war das eigentlich so, als du angefangen hast in deiner Zeit? Weil, ne, also wir sind, das sollte man vielleicht noch kurz dazu erwähnen, wir sind tatsächlich direkt Kollegen in der gleichen Pfarrei. Mhm. Und ich erfahre das immer wieder so, dass Menschen mir erzählen, ja, das war ja vor 40 Jahren ganz anders alles irgendwie. So. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir fangen erstmal irgendwie an, warum gibt es überhaupt irgendwie sowas wie Krankenhausseelsorge? Man könnte ja meinen, Gemeindereferentin zum Beispiel oder auch Pastoralreferenten, das ist ja irgendwie alles klarer Job in der Gemeinde. Und dann gibt es eben daneben noch die Kategorie, die sogenannte. Und dazu zählt eben auch die Krankenhausseelsorge. Und gab es da irgendwie auch mal so einen theologischen Umschwung oder gab es die immer schon? Oder wie ist das so? Also warum?
Es gab sie nicht schon immer, weil es im Laufe der Geschichte eben auch noch nie so Krankenhäuser gegeben hat. Da gibt es große Protagonisten wie der Camillus von Lellis, 1500 und, der also ein De Santo Spirito in Rom gebaut hat, um kranke, sieche Menschen zu versorgen. Mhm. Und er hat gesagt, nehmt sie auf wie Christus. Und dieses Santo Spirito ist auch so gebaut, dass in der Mitte die Kapelle mit dem Altar ist und ein offener Bereich und die Flügel gehen so fast sternförmig oder kreuzförmig, diese großen Krankensäle dann von dieser Kapelle aus. Es hat schon den Johannes vom Gott gegeben, der die ersten psychiatrischen Kliniken an Klöster gebaut hat, um Menschen, die aus einer inneren Ordnung gefallen sind, dann auch wieder in eine heilsame Ordnung zu bringen. Mhm. Und es hat kurze Zeit später den Vinzenz von Paul gegeben in Frankreich, der dann gesagt hat, Menschen müssen auch zu Hause versorgt werden. Er hat dann eine Ordensgemeinschaft gegründet und diese Vinzentinerinnen, noch bekannt mit diesen großen Flügelhauben, denen hat er gesagt, eure Klausur ist die Straße. Und er hat als dritten wichtigen Aspekt die häusliche Krankenpflege eingeführt. Mhm. Und daraus hat sich das entwickelt. Zunächst war das wie Seelsorge in der Zeit ab 1500 und nachher 18., 19. Jahrhundert im Wesentlichen nicht nur Beistand, sondern die Feier der Sakramente. Beichte, Kommunion, Krankensalbung, also damals noch letzte Ölung. Und das ist über ganz lange Zeit so geblieben. Und dann hat sich im letzten Jahrhundert beginnend auch durch die gesamte amerikanische Bewegung, so das Pastoral Care in Krankenhäusern, das nochmal weiterentwickelt, dass man sagt, es ist eine Seelsorge, ist mehr als eine Sakramentenspendung, sondern Beistand. Also, was in der Bibel steht, ich war krank, ihr habt mich besucht. Mhm. Um Menschen in einer schwierigen Lebenssituation nicht alleine zu lassen. Das hat sich dann so, ich bin mal vorsichtig, ich glaube in den 70er Jahren dann auch so langsam in Deutschland weiterentwickelt. Heidelberg war das erste große Institut, die klinische Seelsorgeausbildung angeboten haben. Mhm. Als ich 87 einstieg, war es immer noch im Wesentlichen priesterlicher Dienst. Mhm. Ein oder andere Diakon. Ordensschwestern waren dabei und als ich im März 87 zum ersten Diözesantag Krankenhausseelsorge war, das waren dann so, weiß ich nicht mehr, 30, 35, die da zusammenkamen, sagt dann ein ganz liebenswürdiger Pater, ach, seit wann haben wir auch die Evangelischen mit dabei?
Weil er sich nicht vorstellen konnte, dass eine Frau in katholischer Krankenhausseelsorge arbeitet.
Erstens
oder
Frau,
war das einfach fremd?
Zweitens jung, ich war da gerade 32. Und drittens Laie. Mhm. Das passte nicht in so seine Ideen rein. Na, ich sag, also, lieber Pater, ich bin immer noch katholisch und will es auch bleiben. Wir haben uns nachher gut kennengelernt, wir haben auch zusammen Supervision gemacht, es war gar kein Thema, aber in der Zeit war nicht nur, dass wir dann die eine und die andere auch von den jüngeren Frauen, nachher auch ein paar Gemeindereferenten in die Krankenhausseelsorge gingen, sondern ab 87 war auch klar, wir machen alle noch die klinische Seelsorgeausbildung als eine Zusatzqualifikation, um wirklich in der Seelsorge im Krankenhaus, im Gesundheitswesen auch einen guten Sachstand und Handwerkszeug neben allem Spirituellen zu haben.
Das heißt, das ist damals schon richtig ausprofessionalisiert worden.
Ja,
es ist auf jeden Fall äußerst professionell das Angebot der Krankenhausseelsorge. Ne?
Ja, wir haben dann auch wirklich einen 12-Wochen-Kurs gemacht. Das war schon richtig anstrengend. Und zugleich war das für mich eine ganz besondere Zeit. Ich war am Malteser Krankenhaus in Bonn, also hinterm Hartberg. Und so viele Wochen Zeit zu haben, in ein neues Berufsfeld hineinzukommen. Wir hatten morgens unseren Unterricht, Gesprächsprotokolle, Therapieansätze, medizinische Fragen, ethische Fragen, was rund um Lebensanfang, Lebensende. Und nachmittags gingen wir dann zur Station und machten unsere Krankenbesuche. Mhm. Und da zu lernen, wer bin ich in dieser Begegnung? Und ich habe immer noch das Wort unseres Ausbilders, also des Kursleiters im Ohr, der sagte, ihr kommt ohne Handwerkszeug, ohne irgendwas in den Händen oder mit einem Auftrag ins Krankenzimmer. Und es ist wichtig, dass ihr euch gut kennenlernt, damit ihr auch dem Menschen, der dort ist, gut begegnen könnt. Mhm. Beziehung war dann so nochmal das ganz wichtige Stichwort als ich will nicht sagen Pendant, fast als ein Spannungsbogen zu dem Funktionalen, was priesterliches Verständnis ist oder gewesen ist in der Feier der Sakramente. Mhm. Und inzwischen haben wir ja nun auch schon in den 30 Jahren eine Menge noch mehr gelernt. Auch unsere priesterlichen Kollegen haben genau auch beides mit bei. Mhm. Weil die Menschen auch heute noch mal anders da auch aufgestellt sind, gerade was das kirchlich-religiöse betrifft. Nicht das Spirituelle, sondern das kirchlich-religiöse. Und da zu gucken, auch einen Menschen zu fragen, was tut Ihnen gut? Was brauchen Sie jetzt in dieser Situation? Ist eine der ganz entscheidenden Fragen.
Du hast es gerade so ein bisschen angeschnitten. Wir hatten, als wir in der Ausbildung waren, ja auch Leute, die in die Krankenhausseelsorge gegangen sind, die mit uns zusammen Kurse hatten, aber eben auch separate Kurse für die klinische Seelsorgeausbildung. Und magst du noch mal so ein bisschen tendenziell mehr anschneiden, was da so Inhalte sind in dieser Ausbildung? Also was muss ich mir vorstellen, was hast du gelernt, möglicherweise zusätzlich noch zu dem, was so ein normaler Seelsorger, ein Pastoralreferent oder ein Gemeindereferent irgendwie lernt?
Im Wesentlichen, wenn ich das jetzt heute so mit dem Abstand von ganz vielen Jahren sehe, geht es darum, dass ich mich selber besser kennenlerne und auch lerne, den anderen in seinen ganz unterschiedlichen Äußerungen und auch in dem, was an Botschaft auch unausgesprochen vom anderen kommt, dann auch wahrzunehmen. Und für mich, das war für mich immer ein wichtiger Punkt, so das war, glaube ich, die vierte Frage, wenn ich über das Gespräch nachdenke, mit welcher Perikope, also mit welcher Stelle aus der Bibel, Altes, Neues Testament, bringe ich es für mich in Verbindung. Weil wir keine Therapeuten sind, sondern Seelsorgerinnen, Seelsorger. Und es geht mir heute noch so, dass wenn ich mit jemandem rede, mir dann aber auch ein Wort kommt, was das irgendwie zusammenfasst oder wo es mir nochmal was erhält oder wo ich denke, ja, das kann ich auch jemanden mit auf den Weg geben als ein tröstendes Wort. Heißt natürlich, dass ich auch selber einen lebendigen Zugang zur Bibel habe und mit dem Wort Gottes leben kann. Das muss mir vertraut sein. Das kann ich nicht irgendwie so.
Ne? Mal so nebenher, sondern nein, das muss schon irgendwie bei dir auch an ja. Hand und Fuß haben.
Es gibt so Worte, die sind geblieben. Also so wie, ich war krank, ihr habt mich besucht. Manchmal sage ich nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es ist nicht was Riesiges, sondern einfach den anderen wahrnehmen, dass er da ist, beim anderen zu Gast zu sein. Und so ein zweites Wort, was mich seitdem auch begleitet. Es gibt ja in den Erzählungen kurz nach Ostern, dass Maria von Magdala am Grab steht und weint. Und dann kommt jemand und sagt, Frau, warum weinst du, wen suchst du? Sie meint, das ist der Gärtner und das ist nachher dann doch der Auferstandene. Und dieses Wort, dass jemand den Mut hat zu sagen, warum weinst du? Wen suchst du? Was fehlt dir? Das ist auch ein Wort, was mich seit eben 31 Jahren auch weiter begleitet, weil es mich immer wieder anrührt, dass es eben gerade der betrübte, der leidende Mensch ist, der dann das Herz rührt und nicht der starke Triumphierende.
Sondern der da ist und
ja.
Genau. Ja. Ich habe während meiner Zeit der Ausbildung tatsächlich so ein bisschen reinschnuppern dürfen in den Bereich der Krankenhausseelsorge. Ich fand es interessant, dass das eine völlig andere Form von Gespräch ist. Also wenn ich jetzt geistliche Begleitung gebe, wir hatten dazu ja auch eine Folge, ne, geistliche Begleitung und Exerzitien, da geht es tendenziell so um die Frage, so was ist es, was Gott dir tun soll und was möchtest du mitnehmen und welche Erfahrung möchtest du mit ihm machen? Und wenn man in so ein Krankenzimmer kommt, dann ist das ja sowas wie die geballte Theodizee-Frage, ne? Also
kann es sein, ne?
Ja, also ich
muss nicht.
Also zumindest ist es auf jeden Fall erstmal schon mal ein. Also wahrscheinlich bricht dann auch das ganze Leben mal sich Bahn, ne, in allen möglichen Aspekten, in den Gesprächen, die man so führt. Aber erstmal ist es ja schon so, dass es einfach eine, wie du schon sagtest, eine besondere Situation ist. Und da ist ja dann auf jeden Fall, also es ist ja erstmal schon so eine Art Fokus ist ja schon mal irgendwie da, allein dadurch, dass du halt da in einem Krankenzimmer bist. Ne?
Ja, und zwar nicht nur der Fokus, dass jemand jetzt lebensbedrohlich erkrankt ist. Ich denke an einen Patienten, das ist ganz viele Jahre her. Da ist der im Oberhausener Süden, da die Mülheimer Straße und in der, da geht so eine lange Linkskurve und ihm gegenüber entgegengekommen ist jemand, der die Geschwindigkeit und die Nässe und die Straßenbahnschienen unterschätzt hat und ist ihm volle Seite ins Auto rein und nun lag er von jetzt auf sofort mit einem ganz komplizierten Beinbruch bei uns im Haus. Und es war klar, der wird auch wieder gesund, aber dieses zur Unzeit, das kann auch dann der Blinddarm sein oder so, zu liegen durch die Unachtsamkeit bis Schuld eines anderen leiden zu müssen. Mhm. Ausgehebelt zu sein für einige Zeit, von jetzt auf sofort, und bringt alles im Alltag durcheinander. Da geht's Menschen nicht gut. Frauen, die über viele Wochen in der Schwangerschaft liegen, um dem Kind auch eine Lebensmöglichkeit zu geben. Hm. Und das finde ich auch eine, auch wenn es eine gute Perspektive ist, aber es ist eine immer wieder so etwas sehr Fragiles, und manches Mal ist das Leben bedroht und zugleich sind sie nicht krank, wissen, warum sie liegen, und dann aber 3 und 4 und 5 Wochen oder noch länger liegen zu sollen, hm. Das ist eine enorme Herausforderung. Und da zu gucken, was hilft und was lässt die Menschen dann also auch leben? Mhm. Woraus schöpfen sie ihre Kraft für den nächsten Tag?
Das war, was ich vorhin versucht hatte anzudeuten. Also die Gespräche, an die ich mich erinnern kann, die ich dann geführt habe, das war insofern völlig anders, als dass das erstmal einfach nur die Anerkenntnis dessen war, dass es jetzt gerade mal echt scheiße ist.
Ja.
So, also mhm. Ich erinnere mich an einen Mann, der sagte, ja, also ich habe hier übrigens, sag schnell, Insulin, Zucker, Diabetes. Diabetes. Mhm. Jetzt ist auch noch irgendwie, jetzt muss wahrscheinlich was amputiert werden, ne? Und ja, arbeiten kann ich deswegen ja irgendwie auch nicht gerade. Und meine Frau liegt übrigens 2 Zimmer weiter. So, die normalerweise dafür da ist, mhm. so ein bisschen alles zusammenzuhalten, mhm. wenn er im Krankenhaus ist. Und umgekehrt. Aber jetzt hatte sie es beide gleichzeitig erwischt und dann lag sie also im gleichen Krankenhaus irgendwie 2 Zimmer weiter. Und ich erinnere mich noch, wie ich da gesessen und gedacht habe, jo, was sage ich denn jetzt? Dabei ging es dem gar nicht darum. Also es ging gar nicht darum, an der Stelle irgendwie großartig was Weises von sich zu geben, sondern es ging darum, jemanden zu haben, der ein offenes Ohr hat.
Und da kommt ein ganz entscheidendes Wort mit rein. Mhm. Ich habe Interesse am anderen. Mhm. Und dieses Interesse, das ist ja ein zutiefst theologisches Wort, dass Gott Interesse am Menschen hat. Mhm. Und wir dürfen als Bodenpersonal auch dieses verlebendigen. Da ist jemand, der sich für mich interessiert. Mhm. Einfach so. Das kann sein, dass wir plaudern. Ich meine, inzwischen passiert das weniger, weil ich nicht mehr die Zeiten und die Zeit habe, so am Vormittag von Zimmer zu Zimmer zu Zimmer zu gehen. Mhm. Da passiert oft Smalltalk, das ist auch wichtig, aber manches ist auch den Menschen dann lästig, da kommt schon wieder jemand und will irgendwas und ich bin dann die 7. innerhalb von 2 Stunden, die Tür aufmacht oder so. Da hat sich Krankenhausseelsorge für mich auch sehr verändert, weil ich öfters auch entweder vom Arzt oder von Pflegenden oder von Patienten, die ich ja schon länger kenne, weil sie immer mal wiederkommen, dann auch gesagt, kommen Sie denn mal? Mhm. Ja, also da verändern sich ja auch Situationen und Gespräche. Aber da sagt mir jemand, ich bin mal wieder da. Oder nächste Mal komme ich aber dann in 14 Tagen. Sehen wir uns? Ich sag, ja. Wir sehen uns. Das heißt, da werde ich eingeladen, auch daran weiter Anteil zu haben. Oder jetzt, ich war jetzt viele Wochen krankheitsmäßig ausgefallen und besuche heute eine Dame, die bei uns in der geriatrischen Tagesklinik ist. Ich habe sie schon so vermisst. Da geht einem natürlich das Herz aus. Da merken sie, wir kennen uns lange. Und sie sagt, da haben sie mir gefehlt. Mhm. Das wusste ich und ich denke, jetzt muss man mal eben um die Ecke gucken, ob sie da ist und wie es ihr geht. Mhm. Na, also da geschieht Beziehung und da merken Menschen, ich bin mit dem, was mich zurzeit beschäftigt, bewegt, nicht allein gelassen. Da bin ich und na, so als ein ganz einfaches Wort.
Jetzt hast du es, ja.
Und das ist etwas, ich sag mal, im tiefsten Zweck Freies. Die Physiotherapeuten kommen, haben einen Auftrag, die Pflegenden haben und vielleicht in anderen Kliniken, wo noch mal andere Therapeuten sind oder. Wir kommen ohne einen bestimmten Auftrag. Mhm. Wir lassen uns auch wieder rausschicken. Da sagt auch jemand, oh, wissen Sie, ist ja schön, aber heute nicht. Ja, und dann gehe ich wieder. Und das ist auch angesichts von Ohnmachtserleben manches Mal für Menschen ganz wichtig, auch einmal sagen zu dürfen, und du heute nicht.
Weil sie den Arzt nicht rausschicken können und die Krankenschwester nicht rausschicken können.
Richtig. Ja. Mhm. Mhm.
Also können sie versuchen, aber...
Ja, tun sie auch manchmal, aber so diese Freiheit dann auch zu haben. Und manchmal gelingt es dann oder dann trifft man sich wieder und sagt, tat mir ja leid, aber wissen Sie, ich hatte den Kopf so voll und ich habe noch gewartet und dann war das und das. Ich sage, ist alles gut. Sie entscheiden, Sie müssen mir keinen Gefallen tun. Und das bringt nochmal eine andere Freiheit in der Begegnung.
Jetzt hast du gerade Ohnmachtserfahrungen das Wort genannt. Mhm. Es wurde schon berichtet, also es ist ja nicht alles immer sofort prekär oder lebensbedrohend oder man sieht das Lebensende nahen oder so. Das ist es ja nicht immer. Man kann einfach mal ein Bein brechen. Ne? Da ist immer nur eine Unterbrechung des Alters und so. Aber ich darf sicher annehmen, dass du auch Dinge erlebst, wo du dich möglicherweise selber massiv ohnmächtig fühlst. Also ich erinnere mich zum Beispiel an meine Ausbildungszeit, wo ich auch regelmäßig Besuch im Krankenhaus gemacht habe, mit Krankenkommunion immer sonntags dann so. Mhm. Und da erinnere ich mich halt an einen Fall, einen Mann Anfang 50, der wirklich also super schnell, super schwer krebskrank wurde, der irgendwie vor 2 Jahren seine kleine Tochter verloren hatte und dem seine Frau jetzt auch noch schwer an Krebs erkrankt war. Und der war also wirklich sowas von Hiob, das war echt heftig. Und da ist mir einfach nichts mehr dazu eingefallen. Ne? Das
und das ist das einzig Angemessene.
Genau.
Denn Menschen haben viel zu oft erlebt, dass Kirche noch immer wieder eine Antwort oder einen frommen, die fromme Soße hatte, wie manche das hier im Ruhrgebiet sagen. Mhm. Und es gibt Situationen, die machen auch mich sprachlos. Und dieses Dabeibleiben, keine Antwort zu haben, ist oft genau das Tröstende in einem ganz weiten Sinn, wo Menschen merken, ich bin nicht alleine diejenige, der jetzt der Boden unter den Füßen weggeht. Da ist jemand ganz still geworden. Das hat auch was mit Respekt und mit Achtung vor der Würde des anderen zu tun. Das ist diese Ohnmacht zu teilen, indem man sagt, da gibt's auch nichts Kluges mehr zu sagen. Das ist einfach ganz schlimm. Aber das sage ich dann nicht. Je nachdem, wie es eine Situation ist, rutscht mir dann auch das berühmte Wort raus. Weil anders es gar nicht geht. Und manchmal, das unterscheidet uns ja in der direkten Begegnung von der Telefonseelsorge, gibt es dann auch eine Mimik, eine Gestik, die dann die angemessene ist.
Jetzt war das für mich damals ganz, also einigermaßen gut zu ertragen, weil es halt nicht ständig passierte. Wie ist das bei dir? Bist du einfach so ein Typ, der das irgendwie gut ab kann? Oder hast du dir über 30 Jahre Praxis so deinen Weg damit gemacht, wie du halt damit umgehst? Weil ich stelle mir vor, also wenn ich dauernd... Ich meine, ich möchte ja auch nicht abstumpfen, ne, und irgendwie den Leuten eben nicht mehr wirklich begegnen können und quasi nur noch da sitzen, die Ohren auf durchzustellen und ein frommes, freundliches Gesicht aufsetzen. So, das wäre ja nicht das Ziel, weil es ja dann auch nicht mehr sagtest, es ist zweckfrei, das Gespräch am Krankenbett, aber es ist ja nicht grundlos. Ne? Du hast ja vorher gesagt, der Grund, warum ich das tue, ist, weil ich daran teilhaben möchte oder es irgendwie auch verwirklichen, verkörpern möchte, dass Gott ein Interesse an den Menschen hat und zwar unbedingt und immer und das wiederum, das ist zweckfrei, das Interesse. Aber das geht ja auch an die Kraft so. Ne?
Ja. Ja, es ist eine anstrengende Tätigkeit, die fordert und zugleich schenkt sie mir ganz viel. Und Eins der Dinge, die wir wie das kleine 1x1 eingetrichtert bekommen haben, es gibt einen Unterschied zwischen Empathie und Sympathie. Die Empathie ist das, wo ich mich einfühle in den anderen, und Sympathie ist das Mitleiden mit dem anderen. Mhm. Das gehört auch mit zu unserem Handwerkszeug. Ich brauche im guten Sinne eine Distanz, um auch sehen zu können, im umfassenden Sinne sehen, spüren, wahrnehmen zu können, wer ist der andere und was passiert gerade. Mhm. Um dann auch dem anderen beistehen zu können. Ich habe damals gesagt, das ist Seelsorge am Krankenbett, ist wie musizieren im Duett. Der andere spielt die erste Geige und ich die zweite. Bei der Sympathie, wo ich mitfühle, ich sag, das hat mich anfangs ja sehr glücklich gemacht, wenn jemand aus meiner Familie nicht gut dran ist oder war, hab ich und reagiere ich wie alle besorgten, liebevollen Töchter der Welt. Da bin ich genauso dazwischen, und das ist der große Unterschied. Und ich habe gelernt, das ist auch ein Teil des Handwerkszeugs, auch wirklich im Augenblick da zu sein. Wenn ich dann aber nach Hause gehe, lasse ich aber auch die Patienten im Krankenhaus. Es gibt den einen oder anderen, den ich schon mal mitnehme. Anfangs gab es in den ersten Jahren klares Ritual. Ich kam nach Hause, habe meine Dienstkleidung ausgezogen. Ich laufe ja in Zivil, aber man zieht sich ja dann doch noch mal etwas anders an. Es musste die oldste Jeans sein, die ich dann angezogen habe. Und so. Also da gab es anfangs klare Rituale. Die gibt's auch heute noch. Die haben sich verändert. Aber auf dem Weg vom Krankenhaus nach Hause, damals war es eine halbe Stunde, heute sind es 7 Minuten, lasse ich ein ganzes Stück. Mhm. Damit ich, und das sage ich ja auch, weil Patienten fragen mich ja auch, wie machen sie das? Ich sage, ja, ich gehe heute Abend nach Hause, gehe gerne nach Hause, komme aber morgen früh auch gerne wieder. Mhm. Das ist der Unterschied zu einem Angehörigen, wo das Herz einfach mit da bleibt. Und das ist das eine, was wir lernen. Das andere ist auch in einem ganz wichtigen Arbeitsinstrument über die Supervision oder kollegiale Beratung, dass wir da auch uns erzählen, was uns bewegt, um auch noch mal ein Stück Abstand zu bekommen.
Das heißt, du triffst dich alle 2 Wochen mit 3, 4 Kolleginnen, oder ach, hast so, du eine Einzelsupervision? Oder?
Na, im Moment nicht, aber ich habe unterschiedlich. So manchmal, über viele Jahre war es eigentlich einmal im Monat, so in der Gruppe. Ich habe zum Teil Einzelsupervision gemacht. Jetzt ist es bei mir eigentlich mehr so geistliche Begleitung, wo ich auch das reflektiere, und im Gespräch mit meinen Kollegen, Kolleginnen vor Ort. Mhm. Also dieses Kollegiale, wo man sich einander erzählen kann, um nochmal auch ein Stück Ballast abzuwerfen.
Kolleginnen, Kollegen vor Ort ist ein gutes Stichwort. Wie können wir uns das denn jetzt so vorstellen? Also mit wem redest du da? Wie seid ihr genau aufgestellt? Erstmal, was ist das für ein Krankenhaus? Und
also ich arbeite ja im Clemens Hospital in Sterkrade. Das ist ein Krankenhaus der Grundversorgung. Wir haben ungefähr 320 Patientenbetten. Es ist hier, ich sage immer, ein Nachbarschaftskrankenhaus. Mhm. So, die Kardiologie ist zwar für den gesamten Oberhausener Norden. So. Und zu unserem, also das Clemens Hospital gehört mit zum katholischen Klinikum Oberhausen. Da sind dann noch das Marienhospital in Osterfeld und das Josef-Hospital in Alt-Oberhausen. Das sind die 3 Krankenhäuser, dann kommen noch 3 Altenheime dazu, ambulante Pflege, Reha-Zentrum, Hospiz, ein stationäres Hospiz. und einen Kinderhospizdienst. Und wir Krankenhausseelsorger, ich habe zwei Kolleginnen, eben im Josef und im Marien. Und mein Kollege, Pastor Wittger, der ist nebenan schwerpunktmäßig im evangelischen Johanniterkrankenhaus, macht aber bei uns die pastoralen und priesterlichen Dienste, feiert mit uns Gottesdienst oder wenn es um Krankensalbung geht. Und wir beiden zumindest haben alle 14 Tage normalerweise eine Dienstbesprechung, wo dann das miteinander bearbeitet wird, was ansteht, aber wo wir uns auch erzählen, was uns zurzeit bewegt. So. Daneben gibt's Fortbildungen oder eben Fachgruppen, das ist sehr unterschiedlich. Jetzt, also am Ende meiner Berufszeit, habe ich mich schon aus dem einen oder anderen dann auch zurückgezogen. Aber so der kollegiale Austausch, der ist schon da.
Wir sind ja so ein bisschen immer schon wieder dran vorbeigelaufen im Prinzip. Magst du uns einmal durch so einen typischen Arbeitstag mitnehmen?
Ja, weil Krankenhausseelsorge ist eben nicht nur, wie mal ein Kollege gesagt hat, die Bedside-Story, also dass man am Krankenbett sitzt, sondern wir sind Krankenhausseelsorger und das heißt, ich habe Kontakt nicht nur mit den Patientinnen und Patienten, auch mit den Angehörigen, mit den Zugehörigen, sehr viel auch immer wieder mit Mitarbeitenden, Ärzten, Pflegenden, den Sozialarbeitern, den Physiotherapeuten, so alle, die wir da, dann ist das die Reinigungskräfte, der Servicedienst, für die bin ich ja auch da. Und manches passiert eben in einem 5-Minuten-Gespräch auf dem Flur, wo mir dann Stationsleiter eben sagen muss, haben Sie eigentlich schon mitgekriegt das?
Ja.
Ne? Oder da ruft ein Arzt an und sagt, Frau Koopmann, da habe ich aber noch mal jemanden für Sie. Folgende Situation, Doppelpunkt, erklärt das. So, das heißt, die Sorge für Patienten, Angehörige ist das eine, die Mitarbeiter. Dann kommt für mich auch der gesamte Bereich von ethischen Fragen mit dazu. Das heißt, all die Fragen, wo es um die Würde des Menschen und um schwierige Situationen in Grenzbereichen geht.
Hast du da mal ein Beispiel?
Ja, wenn es darum geht, dass jemand sagt, aber beatmet werden will ich nicht. Mhm. Oder hat es mal seinen Angehörigen gesagt und jetzt steht die Frage an, wird die Therapie weitergeführt? Mhm. Ethische Fallbesprechung ist der Fachbegriff, heißt, wenn jemand nicht selber sich äußern kann, so sagen, das will ich oder das will ich nicht, muss man gucken, gibt's eine Patientenverfügung, die aussagefähig ist, oder wenn nicht, gibt es einen mutmaßlichen Willen. Mhm. Und den muss man herausfinden und den finden wir raus zusammen mit den nächsten Angehörigen oder Vertrauenspersonen, die dieser Mensch hat, um im Sinne einer Autonomie und der Würde des Menschen zu gucken, was ist ihm oder ihr gemäß. Mhm. Und da mache ich die ethische Fallbesprechung, da bin ich die Ansprechpartnerin für uns. Das ist dann also eins, das kommt dann so von jetzt auf sofort, das muss dann immer innerhalb von 24 Stunden geregelt sein. Da sind wir aber im Krankenhaus ein ganzes Team. Mhm. Heute Mittag war Teamsitzung für die Patienten, die palliativ versorgt werden, das sind Menschen, wo klar ist, dass sie nicht wieder gesund werden, wo geguckt wird, wie können Symptome gelindert werden, dass sie gut ihren Weg gehen. Die sind dann also auch bei uns. Heute waren einige, die jetzt mit einer guten Versorgung dann auch nach Hause gehen, obwohl nicht immer klar ist, ob es zu Hause gut geht, aber einfach zu sagen, wenn Menschen nach Hause gehen möchten, gucken wir, ob wir es ermöglichen können. Oder jemand geht ins Hospiz. Aber in der Zeit guckt man, wie können Symptome gelindert werden? Wie kann jemand wieder im Rahmen seiner Möglichkeiten auch ein bisschen beweglich und selbstständig werden? Mhm. Und was brauchen die Angehörigen dazu? Es gibt den gesamten gottesdienstlichen Bereich. Wir haben samstags nachmittags Messfeier im Krankenhaus. Das ist für Patienten und Angehörige, aber es sind größtenteils Leute, die aus der Nachbarschaft, wir aus dem Oberhausener Norden kommen. Morgens ist unser Dienst, da ist ein Team von 10 ehrenamtlichen Kommunionhelferinnen und Helfern, dass wir den Patienten, die es mögen, auch die Kommunion bringen.
Jetzt Samstagmorgen oder jeden Morgen?
Ist jeden Samstagmorgen. Aber da, Entschuldigung, das ist samstagsmorgens. Ne? Danke für die Frage.
Nein, weil ich hätte es mir gerade vorgestellt.
Nein. Die Zeiten sind vorbei. Einen so einen Kollegen kannte ich, der jeden Morgen mit so einem riesen Hostiengefäß durch alle Stationen wirbelte. Das tun wir nicht. Und das sind dann am jeden Samstag 2 bis maximal 3 Ehrenamtliche, die diesen Dienst dann also in den Krankenzimmern auch versehen. Und dann gibt es noch so Aufgaben, Gottesdienste für die jungen Leute, die jetzt vorm letzten Examensabschnitt stehen. Wir bereiten jetzt für den April einen Gedenkgottesdienst aller, die in unseren Einrichtungen im vergangenen Jahr gestorben sind, vor. Wir haben Gottesdienst im Rahmen der Jubilarsehrung für alle, die ab 25 Jahre runde Jubiläen haben. Meine Kollegin hatte jetzt einen Gottesdienst für eine Mitarbeiterin, die ganz jung verstorben ist, praktisch aus dem Dienst raus, wo die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, können Sie mit uns Gottesdienst feiern? Das sind so spezielle Anfragen. Und ich habe dann jetzt noch so einen Auftrag im Rahmen unserer Leitbildarbeit. Wir haben im letzten Jahr, vorletzten Jahr, das Leitbild nochmal neu geschrieben fürs katholische Klinikum. Wir sind ja erst 13 fusioniert und dann mussten unterschiedliche Geschichten zusammen. Und ich hatte dann von der Geschäftsführung den Auftrag, diese Umsetzungsfragen und Projekte zu koordinieren. Und wir sind jetzt dabei, einen Einführungstag für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Start zu kriegen. So, das ist noch meine letzte große Aktion. Also es kommen immer noch mal wieder Sachen zu. Und dann kommen auch noch hinzu, dass ich die Ansprechpartnerin für unsere grünen Damen und Herren bin, also die christliche Krankenhaushilfe, eine eigenständige Gruppe ehrenamtlich Tätiger. Aber die sind zwar von dem Organigramm unserer Einrichtung direkt dem Geschäftsführer, zumindest beim Clemens Hospital, zugeordnet. Aber in Einzelfragen rufen sie an und sagen, haben Sie mal Zeit für uns, so dass ich sie da auch unterstütze. Mhm.
Das sind dann Leute, die machen im weitesten Sinne sozialen Dienst, die gehen mal eine Zeitschrift kaufen, gehen auch zu den PatientInnen, fragen die.
Ja, aber bei uns haben die schwerpunktmäßig, dass die Zeit für die Menschen haben. Also die nehmen mir ganz viel auch an Besuchen ab und sagen, Frau Kuppmann, da bin ich bei dem und dem gewesen, da müssten Sie vielleicht doch noch mal hin. Die kommen und machen entweder montags, dienstags oder donnerstags auf einer Station ihren Dienst. Mhm. Jeden Montag.
Wie wird man grüne Dame, grüner Herr?
Indem man sagt, ich möchte das gerne tun, sich bewirbt und die bekommen dann eine Einführung, was diesen Dienst ausmacht. Bis hin zu gucken, wie geht das im Besuch und was sage ich, nachdem ich guten Tag gesagt habe. Ja, das sind schon Fragen und so kleine Grundzüge auch der Gesprächsführung und wie man dem Patienten begegnet. Man setzt sich nicht aufs Bett zum Beispiel.
Nee, wahrscheinlich.
Ja. Nein, das ist ja das.
Aber das muss man lernen.
Ja. Ist ja so, dass der kleine private Bereich, den man noch so hat, den man da irgendwie nicht zu suchen hat, ganz genau.
Ja. Mhm. Ich glaube, das war's. Ja, und da wir ja eingebunden sind in eine Pfarrei, heißt das, ich nehme auch an den Pastoralkonferenzen teil oder was es sonst noch so in der Pfarrei gibt. Mhm.
Ja, es muss ja immer auch mal wieder irgendwie eingesprungen werden, wenn irgendwas ist. In der Tat, und das ist ja, da bist du ja ganz normale pastorale Mitarbeiterin, wie jeder andere auch.
Ja.
Ne? Okay. Wenn du so ein bisschen guckst, ich habe ja vorhin schon oder zu Anfang ja gesagt, dass wir so ein bisschen gucken, wie das ist mit wie es früher war und wie es heute so ist. Hast du irgendwie erlebt, dass der Dienst sich gewandelt hätte? Von der Zeit, wo du angefangen hast, bis heute? Wenn du mal so die beiden gegenüberstellst.
Ja, und nein. Mhm. Die Menschen sind die gleichen geblieben. Es gibt eine Reihe Menschen, die jetzt noch weniger Bezug zum kirchlichen Leben haben. Wobei ich so wirklich nie geguckt habe, ist der oder die jetzt katholisch oder nicht. Mhm. Sondern was braucht ein Mensch in dieser Situation? Und das ist zugleich für mich das, ich sag mal Faszinierende, weil ich im Unterschied zu euch, die in der Pfarrei arbeitet, ich sage mal auch die 100% habe. Ich habe nicht nur die 5-10%, die wir sonntags im Gottesdienst sehen oder zur Sakramentenvorbereitung ihrer Kinder kommen oder so, sondern ich habe sie so einmal querbeet. Und dieses Grenzgängersein zwischen, wie es schon mal gesagt wird, zwischen Kirche und Welt, aber wir sind Kirche und wir sind Welt, das ist mitten Menschen und zu sagen, da ist Kirche mittendrin. Und wir merken im Krankenhaus, wir sind ein Dienst. Und das Krankenhaus bricht nicht zusammen, wenn ich nicht da bin. Mhm. Es gab Zeiten bei meinen Vorgängern, da haben alle stramm gestanden, wenn dann der Pastor da durchkam. Die Zeiten haben sich Gott sei Dank verändert, weil mein damaliger Kollege und ich, wir haben den beigebracht, ihr seid nicht für uns da, sondern wir sind für euch da. Mhm. Und es gibt Menschen inzwischen, die manchmal so kirchenslästig finden.
Okay.
Gibt's schon mal.
Ja.
Und dann merken sie aber, irgendwie sind die anders, als ich so mein Bild noch im Kopf habe.
Ja.
Von daher merke ich, es hat sich was verändert und zugleich hat sich nichts verändert, weil die Menschen auch weiterhin Menschen sind. Mhm.
Aber so, also ich höre da raus, dass dein Dienst grundsätzlich eine hohe Akzeptanz und auch eine hohe Gegenliebe, zum Beispiel von Seiten des Krankenhauses, erfährt. Und dass du auf jeden Fall auch irgendwie eingebunden bist und auch völlig klar ist, dass es irgendwie eine Domäne gibt, da haben wir eine Expertin für das Spirituelle und irgendwie für das Seelsorgerische und die wird auch regelmäßig angefragt und du bist da auch komplett mit drin. Also es ist völlig klar, dass es dich da gibt und du bist nicht so eine Art Fremdkörper oder so, der halt auch mal irgendwie da rumrennt, sondern du bist da voll drin.
Und das ist uns wichtig, dass wir nicht von außen kommen. Und ich muss natürlich sagen, wir haben es bei uns auch, gut, das hat sich auch über die Jahre entwickelt, aber auch als ich 95 ans Krankenhaus kam, bin ich da schon freudig begrüßt worden, weil ich sagte, boah, ist das schön, dass wir wieder Seelsorge haben. Mhm. Also eine hohe Wertschätzung und wir haben ein gutes Arbeiten. Das ist nicht bei allen so. Und ich kann noch nicht mal sagen, dass das dann nur die städtischen oder großen Kliniken sind. Das hängt sehr unterschiedlich von den Trägern ab. Und von den Köppen, die das Sagen haben. Es ist so. Und ich empfinde mich in einer sehr privilegierten Situation, dass wir merken, Seelsorge ist ein fester Bestandteil der Arbeit. Es gibt dann so Situationen, zum Beispiel bei uns oben in der Gynäkologie, schwierige Situation, Frau hat ihr Kind verloren, mitten in der Schwangerschaft und sollen wir nicht mal unsere Frau Kobmann rufen? Die hat für sie Zeit und dann kommt erst als dritter Satz, das ist unsere Seelsorgerin. Mhm. Und dann merkt man, die Menschen sind anders gestimmt. Und zugleich höre ich ja sehr deutlich raus, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klar wissen, was sie auch den Menschen ermöglichen können mit Seelsorge. Ich habe natürlich anders Zeit als Pflegende, als Ärzte. Ich habe auch einen anderen Zugang. Und das ist dann auch, dass ich bei Frauen, die Muslime sind, Kind verlieren, dennoch da bin, weil ich einfach Anteil nehme, weil ich dann da bin an ihrer Seite und sie merken, ich will denen nichts draufdrücken, sondern da ist jemand, die mit mir, mit uns ist und unser Leid mitträgt. Bis hin dann auch zur Bestattung fehlgeborener Kinder. Das habe ich gerade noch vergessen. Wir bestatten alle Kinder, egal aus welcher Schwangerschaftswoche, auf unserem Friedhof hier in der Wittestraße. Und zu merken, da gibt es in mir, in meinen Kollegen, einen Fachdienst, der nochmal anders ist. Und den nehmen sich dann aber auch Mitarbeitende für ihr eigenes auch. Und im guten Miteinander zu spüren, wir können mit unseren sehr unterschiedlichen Aufträgen, Diensten und Talenten dem Menschen gut tun, für die wir da sind. Das ist für mich immer wieder neu ein ganz großes Geschenk. Ich merke auch, da werde ich auch reich beschenkt, wenn jemand mich reinlässt und sein Herz öffnet und wir dann nochmal gucken können, was ist da? Das ist auch oft Lebenshilfe. Ich war heute lange bei einer Patientin, die sagte erst, ja, aber es ist schon so lange her, dass mein Mann tot ist und ich habe eigentlich gedacht, hätte ich verdaut viele Jahre, aber sie kommt mit massiven Blutdruckproblemen. Ich sag, und sie sagt selber, da muss noch was anderes sein. Das hatte sie ihrem behandelnden Arzt gesagt. Und dann sagt sie, naja, aber da war ja auch noch was anderes. Ich sag, mögen Sie erzählen. Und dann kam erstens, zweitens, drittens, viertens. Ich sag, ja, und dann ist das doch normal. Und auch mal zu hören, dass es normal ist, wenn jemand trauert. Das ist eine ganz gesunde Lebensäußerung und nichts Krankes. Und darüber haben wir ganz lange miteinander gesprochen. Und zwischendurch erzählte sie auch etwas, was sie sehr berührte. Und auf einmal hatte sie dann auch ein ganzes Leuchten in den Augen und zwischendurch auch eine Träne dann dabei. Aber zu merken, wie lebendig und wie nah sie sich ist. Und sie ist sich selber auf der Spur. Und dann haben wir noch geguckt, wer kann sie da ein bisschen fachlich im Sinne einer Trauerbegleitung unterstützen. Und das war ein Gespräch, wo sie sich bedankt hat und wo ich aber aus tiefstem Herzen mich auch bei ihr bedankt habe, weil das einfach so ein sehr reiches Gespräch war. Eine ganz tolle Frau, die wird ihren Weg gehen. Und die geht ihn schon viele Jahre. Mhm.
Ja, klingt so, als könnte ein Krankenhaus doch, wenn es so läuft, ein Ort sein, wo Menschen und Heil irgendwie so zusammenkommen können. Möglicherweise.
Nicht könnte, ist so.
Oder wo es einfach sich ereignet. Mhm. So. Mhm. Zum Beispiel auch durch das Angebot von Krankenhausseelsorge. Jetzt würde ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Deswegen folgende hypothetische Situation. Ich fahre mit dem Auto hier irgendwo durch die Gegend. Ich habe einen Unfall. Ich weiß, der Rettungswagen wird mich auf jeden Fall in das nächstgelegene Krankenhaus bringen und irgendwo anders hin. Der bringt mich also nicht, weil ich katholisch bin, in ein katholisches Krankenhaus oder so. Also das kann ich überhaupt nicht wissen. Kann ich denn davon ausgehen, dass überall, wo ich lande, in jedem Krankenhaus, sagen wir mal hier so im Ruhrgebiet oder meinetwegen auch überall in Deutschland, dass ich da die Möglichkeit habe, ein seelsorgerisches Gespräch zu bekommen oder überhaupt einfach ein Gespräch mit einem Krankenhausseelsorger, einer Krankenhausseelsorgerin zu bekommen. Hast du einen evangelischen Kollegen oder eine evangelische Kollegin?
Nein. Wir haben bei uns in den katholischen Häusern leider keine evangelischen Kollegen. Im evangelischen nebenan.
Jetzt im Klinikum Oberhausen.
Ja, ja.
Ist aber auch nicht überall so, ne?
Nee, ist nicht überall so. Da habe ich jetzt den Überblick nicht. Doch, es gibt überall, sage ich mal, zumindest hier bei uns im Bistumsbereich, vielleicht auch im Westfälischen, ich weiß es nicht, einen seelsorglichen Ansprechpartner. Da sind wir eigentlich hier so auch in Deutschland eigentlich ganz gut aufgestellt. Es ist nicht immer so, dass dann jemand ganztags vor Ort und jederzeit dann verfügbar ist. Aber was ich mitbekomme, ist, dass es überall auch eine gibt, die ansprechbar ist. Bis dahin, dass es auch in einigen Krankenhäusern schon Männer und Frauen gibt, die ehrenamtlich den seelsorglichen Dienst tun. Mhm.
Die dann wahrscheinlich auch irgendwie begleitend ausgebildet, fortgebildet werden.
Ja. Na, und man muss danach fragen. Ich habe auf dem Plakat, wo wir uns als Seelsorger vorstellen, geschrieben, warten Sie nicht, bis wir Sie entdeckt haben, fragen Sie nach uns. Ja, so, und dann kann man gucken, was jemand braucht.
Also grundsätzlich ist das in deutschen Krankenhäusern, egal ob sie jetzt irgendwie konfessionell oder kommunal oder privat getragen sind, die großen, also die evangelischen Landeskirchen und die katholischen Bistümer engagieren sich mehr oder weniger flächendeckend immer in diesen Häusern. Und es gibt auch jetzt kein Krankenhaus, was das irgendwie verbieten würde.
Das regelt ja das Konkordat, dass grundsätzlich Kirche den Zugang zu Patientinnen und Patienten haben muss. Aber, also das heißt, Patienten haben das Recht, dass ein Seelsorger kommt. Die Alltagspraxis macht es manchmal ein bisschen schwierig, dass zum Beispiel ein Gemeindeseelsorger weiß, wer von meinen Schäfchen liegt jetzt hier. Mhm. Weil der Datenschutz es verbietet, manches Mal, dass man die Listen bekommt. Dann kriegt man zwar gesagt, Herr Müller-Meyer, der Karl liegt seit dann und dann auf der Station, aber dann steht keine Adresse, kein Geburtsdatum und nichts dabei. Das haben wir Gott sei Dank, weil auch alle damit sehr sorgsam und sehr gewissenhaft umgehen, bei uns Gott sei Dank anders, dass wir auch komplett Listen haben, wenn dann Gemeindeseelsorger kommen und gucken, wer ist aus meiner Gemeinde da und die dann auch gezielt besuchen. Für mich ist das ja zweitrangig. Ich brauche das nicht wissen, wer jetzt zu welcher Gemeinde gehört oder zu welcher Kirche gehört. Wenn jemand sagt, ich hätte gerne mal jemanden von Kirchens, dann komme ich. Und das wird in der Regel doch sehr eindeutig klar geregelt, dass auch Kirchens und Kirchenvertreter einen Zugang haben. Und manches Mal ist es allerdings so, dass wir aufgrund der Kirchensituation und der Belastung von Seelsorgenden in den Gemeinden gar nicht so umfassend im Krankenhaus sein können, wie es manchmal gewünscht wird. Das passiert ja auch.
Hm. Ne? Da geht es jetzt aber um das Personal, was eigentlich einer Gemeinde, einer Pfarrei zugeordnet ist und dann halt. Genau.
Also es gibt ja kleinere Krankenhäuser, die haben keine eigenen Krankenhausseelsorger mehr. Da ist jemand vielleicht aus der Nachbarpfarrei mit einem gewissen Umfang, Stellenumfang damit auch beauftragt. Aber da habe ich keinen Überblick. Ich kann nur sagen, hier im Bistum Essen haben wir ungefähr 60, 65 Kolleginnen und Kollegen, die aber auch nicht alle in Vollzeit im Krankenhaus sind. Also man spricht da auch hier im Krankenhaus, wenn es um Personal geht, um Köpfe. Mhm. Also da hängen schon Menschen dran, aber ja, dass man weiß, da sind aber Gesprächspartner, Seelsorgerinnen, Seelsorger zugeordnet. Und wir kriegen ja auch den Auftrag vom Bistum, also vom Bischof, für ein Krankenhaus. Das heißt, wir leben in dieser doppelten Loyalität. Ich bin einerseits als Krankenhausseelsorgerin im Krankenhaus dem Geschäftsführer zugeordnet. Mhm. Aber mein Auftraggeber ist der Bischof von Essen. In dem Fall, ja. Und dann zu gucken, wie geht das? Manches Mal geht es gut, meistens. Dass wir vom Bistum beauftragt sind, hat auch den Vorteil, wir können als Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner von der Reinigungsfrau, vom Techniker bis hin zur Geschäftsführung ein gutes Gegenüber sein. Ich bin nicht abhängig.
Du bist nicht Teil also der Hierarchie des Krankenhauses.
Eben, du stehst also zum Teil außerhalb der Hierarchie.
Ja, also.
Oder der ganzen Strukturen, na, die da so sind.
Ich bin dann zugeordnet direkt als Stabsstelle mit der Seelsorge. Und dann gucken wir, wie das gut geht. Und das hat auch für die Mitarbeitenden eine ganz wichtige Botschaft, dass sie wissen, ich bin allen gegenüber loyal und bin nicht der Spitzel der Geschäftsführung.
Erlebst du das, also ich weiß nicht, wie groß dein Überblick über die Krankenhausseelsorge in anderen Diözesen ist, aber erlebst du, dass das Krankenhausseelsorge auch von Seiten der Kirche und der Bistümer gut wertgeschätzt wird, also dass es irgendwie klar ist, ja, das ist total wichtig als Seelsorgebereich?
Das, was ich mitkriege, ist sehr unterschiedlich. Also das hängt auch ein bisschen von der Politik der Diözesen ab, im Zeichen von Priester, weniger Priester, weniger pastoraler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kann es schon mal sein, dass dann eine Diözese die politische Entscheidung trifft, alle gehen erstmal in die Gemeindeseelsorge und wenn noch was überbleibt, gehen sie ins Krankenhaus. Hier im Bistum Essen gibt's eine andere Geschichte, eine andere Tradition, dass auch schon Anfang der 2000 so von Bischof Luthe gesagt wurde, die Besten gehören ins Krankenhaus. Das war ja schon eher im Grunde.
Ja.
Und es war dann eine klare politische Äußerung, dass gesagt wird, es ist Kategorialseelsorge und Gemeindeseelsorge sind gleichberechtigte Arbeitsfelder. Manchmal gerät das so ein bisschen ins Schlingern, aber wenn ich mir so angucke, wer ist in der Krankenhausseelsorge, kann ich schon sagen, es ist eine hohe Wertschätzung, dass auch Jüngere reinkommen. Wobei ich, wenn ich jetzt da noch mal drüber nachdenke, merke, es gab Zeiten, da wollten alle jüngeren, fitten Kolleginnen und Kollegen, gerade die nichtpriesterlichen Dienste, in die Krankenhausseelsorge, weil wir einfach da eine andere Selbstständigkeit im Arbeiten hatten. Gestaltungsfreiheit in aller Verantwortung.
Da guckt ja keiner drauf so direkt, ne?
Nein, und vor allen Dingen, wir haben andere Möglichkeiten, auch verantwortlich ein Feld wahrzunehmen. Also als ich damals im evangelischen Krankenhaus in Oberhausen war, war ich die erste Ansprechpartnerin und es war ein älterer Priester da, der war als Zweiter mit einer halben Stelle und er sagt, Sie machen das, ich bin nur damit. Ne? Also so, da gibt's schon nochmal andere Wertigkeit. Und heute dadurch, dass wir ja auch Gemeindesituationen haben, wo Gemeindereferentinnen, Referenten auch Leitungsaufgaben im Bistum wahrnehmen, hat sich das noch mal ein bisschen anders sortiert. Die dann doch sagen, ich kann noch mal anders eigenverantwortlich, seelsorglich tätig sein im großen Verbund. Also beides gibt es.
Gibt es eigentlich oder gab es für dich in deiner Laufbahn Situationen, wo du dich, also wo es gehakt hat? Entweder in der Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus, in der Zusammenarbeit mit irgendwie anderen Mitarbeitern, vielleicht auch irgendwie, wenn du irgendwie so ein bisschen blickst auf so, ich nenne das mal theologische Grenzfälle. Ich fand immer sehr spannend und hochinteressant, dass sich die Theologen ja einiges ausdenken können in ihren universitären Stuben und dann geht das auf die Realität und im Krankenhaus trifft tatsächlich dann Theologie und was man sich so schön überlegt hat, dann auf das echte Leben, spätestens da. Ich habe aber so die Vermutung, dass es am allerersten, also dass das so ein schöner Seismograf dafür ist, inwiefern das, was man so denkt, theologisch, ob das auch praktisch anwendbar ist.
Da, wo es wirklich gehakt hat, war ganz in der Anfangszeit, wo meine Priesterkollegen mit mir als junger Fachfrau überfordert waren.
Okay.
Und das war eine ganz, ganz heftige Zeit. Ich habe dann nach 3 Jahren das Krankenhaus wechseln können und bin aufgelebt. Und ich merke, seitdem war eigentlich klar, ich hätte viel mehr entwickeln können, aber meine zeitlichen und kräftemäßigen Ressourcen waren irgendwo und bleiben auch weiter begrenzt. Mhm. Mein Ansatz war immer so auch im guten biblisch-menschlichen Sinn und von daher, ja, es gibt natürlich die Fragen von Krankensalbung durch Priester oder durch Laien. Mhm. Das waren so, aber gesagt, okay, Leute, ich darf es nicht und jetzt müssen wir die Priester ranholen. Mhm. Punkt. Da haben wir uns schon über die Jahre abgearbeitet und es gibt für beides theologische Gründe und da will ich aber jetzt gar nicht mehr dran. Mhm. Weil ich sag, wir ändern ja doch nichts. Ich kann aber von all dem vielleicht nur so eine 20% von den 100, also von den Ideen her, Menschen im guten Sinne beizustehen und ihnen nochmal auch ihre eigenen Quellen zu erschließen, auf dass sie leben können und heil werden können, auch wenn sie körperlich nicht da sind oder das so unzureichend ist. Das war immer eigentlich meins, wo ich auch meine Kraft rausgezogen habe. Und das ist eine unerschöpfliche Quelle. Und ich muss immer wieder sagen, ich bin auch nach 30 Jahren, du hast es vorhin gesagt, immer noch verliebt, weil ich merke, welcher Schatz das ist.
Jetzt sagst du, ist bald aus im August.
Ja. Ja.
Du hast jetzt vorher schon so lauter Ehebilder gebracht. Also ist jetzt aber keine Scheidung dann für dich, ne? Von der Krankenhausseelsorge oder wie? Wie wird das dann so weitergehen? Hast du da schon Pläne?
Ich werde erstmal ein Sabbatjahr machen, um nochmal wieder das Leben etwas leiser, anders zu leben. Wieder neu zu gucken, so was möchte ich. Was in den letzten Jahren einfach zu kurz gekommen ist, Beziehungen zu pflegen, Freundschaften zu pflegen. Oder auch mich ehrenamtlich zu engagieren. Da weiß ich noch nicht, was mir da entgegenkommt und was ich möchte. Natürlich bleibt mein großer Ausgleich das Fahrradfahren. Ich möchte, wenn es irgendwie geht, entweder ein Stück wird es nicht gehen, aber in Etappen doch sehen, ob ich von Stärkrade Mitte bis Santiago de Compostela komme.
Oi. Das klingt richtig gut. Mit Batterie oder nur auf Muckis?
Der erste Teil wird sicher mit Muckis gehen, aber ich weiß, ich muss durchs Zentralmassiv, ich muss auch über die Pyrenäen.
Ja, okay, dann.
Das könnte dann mit Hilfe gehen. Ja, also warum nicht? Weil? Ja, also und dann einfach zu sehen, was kommt mir entgegen und was möchte ich dann tun? Das weiß ich noch nicht. Das will ich auch noch nicht wissen.
Aber auch da, das können die geneigten HörerInnen jetzt ja gerade nicht sehen, aber auch da leuchten die Augen wieder. Ne? Das ist
ich bin kurz davor zu fragen, was ist denn, wenn jetzt aufgrund deiner inspirierenden Worte Leute sagen, ich habe total Lust, diesen Job zu ergreifen, weil ich das immer schon irgendwie tun wollte und das klingt gerade total großartig. Mhm. Wie mache ich das denn, wenn man mal so einen Werbeblock, das passt gerade so schön, finde ich.
Ja. Bewerben können sich alle, die eine theologische pastorale Ausbildung haben, also als Gemeindereferenten, Pastoralreferenten, Diakone, Priester und schon mindestens 5 Jahre auch in der Seelsorge aktiv tätig waren. Und eine Liebe zum Menschen haben und bereit sind, in einer Institution auch zu arbeiten.
Und neben der hauptberuflichen Erwerbsarbeit oder wie auch immer, gibt es natürlich immer noch diverse Wege, sich auch ehrenamtlich in Krankenhäusern zu engagieren. Ja. Sei es jetzt in Teams, die Krankenkommunion rumbringen, wie das bei dir samstags der Fall ist, oder grüne Leute.
Und wir gucken auch, dass wir auf Dauer auch für die seelsorgliche Begleitung auch Ehrenamtliche gewinnen können und sie ausbilden, weil wir wissen, wir werden schon weniger und die Aufgaben werden mehr.
Klar, in einer Zeit, die immer schneller geht und wo vor allem Zeit immer knapper wird, weil angeblich soll das ja auch Geld sein. Ich halte das für extrem dummes Zeug, aber gut. sind natürlich die Leute, die Zeit haben, weil das hast du gesagt, du wirst von allen wahrgenommen als als die, die Zeit hat, im Gegensatz zu allen anderen oder den meisten anderen im Krankenhaus.
Ich habe ja auch anders Zeit. Die,
ne, klar.
Ja.
Klar, da sind die vielleicht dann doch auch besonders gefragt. Und, ja, wir müssen leider auf die Uhr gucken. Wir haben alle noch weitergehende Engagements heute, deswegen müssen wir jetzt langsam zum Ende kommen.
Eine für uns, für unser Format tatsächlich außergewöhnlich kurze Folge. So, tatsächlich sind wir jetzt kürzer ausgefallen. Und wie immer haben wir, also hätten wir noch deutlich mehr sagen können und du hättest noch deutlich mehr erzählen können und wir hätten dich wahrscheinlich noch Stunden zu Wort kommen lassen können. Das ist aber normal. Das soll auch so sein, denn wir wollen ja irgendwie, dass unsere Hörerinnen und Hörer was zum Denken und zum Mitnehmen haben und möglicherweise auch noch Fragen haben, die sie uns zurückstellen können.
Mir ist ja noch ganz viel eingefallen, aber das passt jetzt nicht hier rein.
So ist das.
Ja.
Das ist tatsächlich so.
Aber du hast doch jetzt bestimmt noch eine pfiffige Schlussfrage oder so.
Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir eine dieser pfiffigen Schlussfragen, dass wir gerade schon gehabt hätten. Mit dem Ausblick auf deine Lebenszukunft jetzt, wo deine Teilzeit und deine Rente beginnt.
Vielleicht noch der Hinweis, gerne wieder Kommentare schreiben.
Ja, immer.
Und ich nehme mal an, es wäre also auch möglich, die Angelika direkt was zu fragen. Die wäre dann sicherlich bereit, vielleicht mal darauf zu antworten, auch schriftlich per E-Mail beziehungsweise bei uns in den Kommentaren möglicherweise, falls da was kommt. Muss ja nicht was kommen. Also wenn,
ja, ne, dann, im Rahmen meiner Möglichkeiten gerne.
Ja, natürlich.
Sowieso.
Ja, ja. Jo. Genau, dann bleibt das klassische Ding der Hausmeisterthemen.
Und da hätten wir heute.
Tatsächlich nur zwei kurze Sachen, nämlich einmal möchten wir ein ganz, ganz liebevolles und gottgesegnetes Dankeschön an alle rausbringen, die uns nach wie vor Geld geben. Es gibt Menschen, die geben uns Geld für das, was wir hier tun. Wir verstehen das bis heute nicht, aber es ist so. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ein Dankeschön an alle, die bisher mit uns in E-Mail-Kontakt getreten sind. Da gab es gerade zu den letzten zwei Folgen spannende Anmerkungen. Eine sogar, die ich für so relevant halte, dass wir überlegt haben, ob wir die an bestimmte Stellen unseres Bistums weitergeben. Es war also sehr, sehr interessant. Es ging um Glaubenskommunikation hauptsächlich und wie man eigentlich mit Menschen in Kontakt tritt, die Fragen haben und da keine Antworten drauf kriegen, weil nirgendwo, nicht mal auf unserer Homepage, erklärt wird, was Katholiken eigentlich tun und was katholisch sein und Christsein eigentlich ist. Und der zweite Hinweis, das ist Eigenwerbung jetzt, da musst du es leider durch, Angelika, ist der Hinweis aufs Podcamp.
Podcamp!
Das ist schon nächste Woche?
Jo.
Ja, nein. Genau.
Ja, doch.
Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es nächste Woche und da ich plane, die Folge schnell rauszubringen, ist es hoffentlich immer noch nächste Woche, wenn ihr es hört. Wir sind da.
Genau.
Also man kann uns treffen. Ganz viele andere tolle, großartige Menschen sind da. Ich habe auch gehört, dass der ein oder andere bekanntere Mensch da sein soll. Ich verrate noch nichts.
Jetzt wäre vielleicht ganz cool, wenn du das tätest.
Na, also falls ihr den Podcast Sträter Bender Strebech kennt und möglicherweise ist der Name Sträter und der Name Bender, also Thorsten Sträter und Hendes Bender sind möglicherweise ein Begriff. Und wenn man die kennt, wer weiß, ne? Möglicherweise gibt's da was Spannendes.
Vielleicht gibt's auch wieder ein spontanes Crossover mit wem auch immer. Wir genau. Sind auf jeden Fall mit Equipment da.
Das ist richtig.
Und sind auf jeden Fall offen, da lustig was starten zu lassen, wenn da etwas starten will.
Ganz genau. Und an der Stelle herzliche Einladung. Kommt dazu, guckt euch an, was ihr euch angucken wollt. Es wird zwei Ticketarten geben. Einmal für die Gesamtveranstaltung mit den für Podcaster und eine Abendveranstaltung, wo der Podcastpreis verliehen werden wird und wo alle Hörerinnen und Hörer eingeladen sind, die auch mal mit ihren Menschen reden wollen, die sie normalerweise nur hören und nicht sehen. Und seid herzlicherweise eingeladen und kommt gerne. Wir freuen uns.
Genau.
Das letzte Wort gehört, wie immer, Florian.
Ja, das ist toll. Also, wir freuen uns riesig, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns ganz besonders, dass du dabei warst, Angelika. Es war echt sehr angenehmes, informatives, vor allem irgendwie sehr inspirierendes Gespräch. Ich fand es total gut. Ich würde auch gerne, weiß ich nicht, vielleicht kommt man ja nochmal dazu, oder irgendwie nochmal was zu vertiefen. So Gott will, sind wir ja noch eine Weile unterwegs.
Wenn ich dann von Santiago wiederkomme.
Genau. Genau. Nächste Folge der Jakobs.
Dann müssen wir Fotos verlinken wahrscheinlich.
Das ist so.
Dann bleibt nur zu sagen, alles Gute für euch, gebt ein bisschen Acht aufeinander, auf die liebe Nachbarin, den lieben Nachbarn, nicht im Sinne von Kontrolle, sondern vielleicht eher so im Sinne von Interesse zeigen aneinander. Dann freuen wir uns auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zur Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus
Gelsenkirchen
oder auch sonst woher. Tschüsskes.
Bye bye.
Tschüss.